HR Info. Kulturlust.
Mit Juliane Ort. Cannes, Berlinale, Venedig. Das sind die großen europäischen Filmfestivals, die internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Preisträger erhalten Geld und Ruhm und ihre Filme laufen wochenlang in den großen Kinos. Und dann gibt es noch die kleineren Filmfestivals. Sie werden mit viel ehrenamtlichem Engagement und Begeisterung der Veranstalter gestimmt. Und bei ihnen gibt es vieles zu entdecken, was sonst nicht den Weg ins Kino schafft. Diese Woche sind es gleich mehrere Festivals mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen und Programmen, zwischen denen die Hessen wählen können. Um hessische Filmfestivals und um andere bewegte Bilder dreht sich deshalb fast alles in dieser Kulturlust. Am Freitag startet in Wiesbaden das X-Ground Filmfest. Angefangen hat es vor fast 30 Jahren als kleines Festival mit Independent-Filmen. Inzwischen zählt es zu den größten Festivals in Hessen. Es hat ein Budget von mehr als 250.000 Euro, zeigt 180 Filme aus aller Welt und dazu gibt es Vorträge, Diskussionen und Partys. Dieses Jahr stehen die Philippinen im Fokus. Andrea Bonhagen hat sich einen Eindruck verschafft.
Es ist schon etwas Besonderes, einen philippinischen Noir-Thriller sehen zu können. Neo Manila heißt der Film. In den Gesichtern ist zu lesen, dass die Menschen etwas verbergen. Absprachen, Gedanken, eine Pistole unter dem Tisch. Sie wehren sich gegen den Staat. Der Film hat einen sehr realen Hintergrund. Denn Präsident Duterte lässt tatsächlich Tausende von Drogenhändlern und Drogenabhängigen ohne Prozess erschießen. Der Willkür sind Tür und Tor geöffnet. Festivalmacherin Andrea Wink.
Da geht es nämlich um genau die Situation in den Slums von Manila, dass es professionelle, angeheuerte Killer gibt, die Drogendealer erschießen. In dem Fall ist es sogar noch eine Frau. Es ist eine Geschichte von einem Jungen, der das knapp überlebt und sie nimmt ihn unter die Fittiche. Er kommt quasi von der anderen Seite und wird dann quasi mit ausgebildet, dass er quasi auch exekutiert. Es ist ziemlich hart. Es gibt halt kaum einen Ausweg.
Zum Filmfest wird wie immer ein Rahmenprogramm gehören. So gibt es auch eine Diskussionsrunde zum Thema Menschenrechte auf den Philippinen. Gerade ist dort ein bekannter Menschenrechtsanwalt erschossen worden. Eine weitere Diskussionsrunde führt durch 100 Jahre philippinische Filmgeschichte.
Sie sind total filmbegeistert. Da ist permanent ein neues Filmfestival.
10 philippinische Spielfilme sind zu sehen. Außerdem eine australische Traumtherapeutin, ein afghanischer Drachenbauer und eine ukrainische Liebesgeschichte. Es gibt bei X-Ground auch etwas zu lachen. Zum Beispiel bei der österreichischen Komödie Womit haben wir das verdient?
Was ist hier los, bitte?
Ich bin zum Islam übergetreten. Alhamdulillah.
Ist das so eine Art Witz oder sowas?
Einer unserer Lieblingsfilme bei der Sichtung von Eva Spreizhöfer. Da geht es um eine Geschichte mit der wunderbaren Caroline Peters. Sie spielt eine Chirurgin und bei der Therapiesitzung mit ihrer 16-jährigen Tochter und ihrem Ex-Mann sitzt die Tochter verschleiert dort. Und das trifft nun eine aufgeklärte, linke, atheistische Mutter.
Unzählige Einreichungen mussten gesichtet werden. Festivalmacherin Andrea Wink arbeitet wie andere auch ehrenamtlich und stemmt damit ein großes internationales Festival. Das Geld fließt in die Gästebetreuung, Reisen zu anderen Festivals, Werbung für X-Ground, Pressearbeit und in die Preise, die verliehen werden. Die technische Aufbereitung von Filmen, die manchmal gar nicht in gewohnter Bildauflösung ankommen, übernimmt ein Sponsor. X-Ground hat etwa 15.000 Zuschauer und wird immer bekannter. Dieses Jahr kommen besonders viele Regisseure, Schauspielerinnen und Kameraleute. Regisseurin Vanuri Kahiu aus Kenia ist nicht dabei. Sie wird aber international immer bekannter. Ihr Film Rafiki handelt von zwei verliebten jungen Frauen.
Er ist sehr beeindruckend, weil die beiden Mädels scheitern in ihrer Liebe zueinander durch die Eindrücke ihrer Familien und auch der Macht oder der Gewalt der Schulfreunde.
Rafiki wurde in Cannes gefeiert und ist für den Oscar nominiert. Aber im eigenen Land, in Kenia, ist der Film verboten.
Andrea Bonhagen über das diesjährige X-Ground Filmfest in Wiesbaden. Es startet am 16. November und dauert bis zum 25. November. Von Wiesbaden nach Kassel. Dort hat am Dienstag das Kasseler Dokumentar- und Videofest begonnen. Die Organisatoren haben mehr als 50 Langfilme und fast 200 Kurzfilme aus 41 Ländern ausgewählt. Darunter sind mehr als 80 Premieren. Gerhard Wissner leitet das Kasseler Docfest. Herr Wissner, die Auswahl war riesig. Sie mussten aus mehr als 3000 eingereichten Arbeiten wählen, was davon dem Publikum präsentiert werden soll. Wonach gehen Sie da? Was sind Ihre Kriterien?
Also es gibt verschiedene Auswahljurys und die Kolleginnen schauen natürlich erstmal nach dem Thema. Was trifft vielleicht den Zeitgeist? Was ist ein aktuelles Thema? Dann schauen wir hier in Kassel immer sehr gerne nach dem Nachwuchs sozusagen. Welche neuen Filmemacherinnen kann man entdecken, kann man hier zum ersten Mal präsentieren? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele alte Bekannte. Und am Ende entsteht da so ein Mix aus verschiedenen objektiven Kriterien, aber auch ganz vielen subjektiven Kriterien.
Und was wären da so ein paar objektive Kriterien?
Also natürlich ist die Frage der Machart. Ich würde mal sagen, eine originäre Fernsehproduktion mit dem klassischen Voice-Over und einer Haltung, die das erklärt, hat es hier eher schwer. Und wir mögen eher, sag ich mal, den ambitionierten Dokumentarfilm, der den Zuschauer einbezieht, der nicht alles vorgibt und erklärt.
Haben Sie da so ein Beispiel? Haben Sie eine Produktion, die Ihnen besonders gut gefallen hat dieses Jahr?
Wir haben insgesamt über 50 Langfilme. Ich würde mal zwei herausstellen. Das ist auf der einen Seite unser Eröffnungsfilm. Das ist Robbie Müller, Living the Light. Ein ganz wunderbares Porträt über den Kameramann, der viele Filme für Wim Wenders, Jim Jarmusch und Lars von Trier gedreht hat. Und da ist es so, dass die Regisseurin über ein Jahr die Möglichkeit hatte, sich mit dem Archiv von Robbie Müller, der im letzten Jahr gestorben ist, sich zu beschäftigen. Und sie hat einen ganz zarten, feinfühligen Film draus gemacht. Und das ist ein Film, der wirklich ganz offen anfängt und nach 10 Minuten kommt man erst auf die Idee, um was geht's denn da eigentlich? Und dann entwickelt sich ein fantastischer Film.
Das ist der Auftaktfilm. Sie haben ganz, ganz breit gefächertes Programm. Da gibt es dann noch einen Film, wo es um Gesichtserkennungssysteme geht und wie man die austricksen kann. Oder es gibt auch Historisches, wie zum Beispiel die Diskussionen über den österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim. Was sind außer dem Film, den Sie jetzt schon genannt haben, da aus Ihrer Sicht so die Highlights?
Sie haben es ja gerade angesprochen, also ein kurzer Film über Gesichtserkennung. Und für uns war es in diesem Jahr wichtig, als Thema das breite Feld von erstens Überwachung, Videoüberwachung, aber die Verknüpfung mit automatisierter Gesichtserkennung in den Vordergrund zu stellen. Und da haben wir eine ganz wunderbare Arbeit gefunden von einem taiwanesischen Austauschstudenten, der hat hier in Kassel studiert. Er hat einen 5-minütigen Film dazu gemacht und fragt sich, wie muss er sich maskieren, dass sein neues Smartphone ihn nicht mehr erkennt? Wir wissen ja alle, neue Smartphones arbeiten alle über eine Gesichtserkennung. Und wenn das Telefon einen nicht mehr erkennt, dann kann man auch nicht telefonieren oder was anderes machen.
Und dann nimmt das Leben einen ganz anderen Verlauf, als man dachte. Wer sind die Menschen, interessiert mich noch, die zu Ihnen kommen? Weil Dokumentarfilme, die laufen ja in der Regel eher so im Fernsehen, ganz gerne auch mal zur späten Stunde.
Ja.
Bei Ihnen geht man jetzt tagsüber ins Kino, natürlich auch abends, aber auch tagsüber geht man dann ins Kino. Wer macht sowas? Wer ist Ihr Publikum?
Also wir sind, in unserem Grundverständnis sind wir erstmal ein Publikumsfestival. Und jetzt haben wir natürlich auch schon die 35. Ausgabe und stelle jetzt mal die These auf, jedes Jahr werden es mehr. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Fachpublikum, was aus Deutschland, auch aus Europa anreist, um sich hier zu treffen, aber auch aktuelle und neue Filme zu sehen.
Wenn Sie jetzt sagen, es werden jedes Jahr mehr Leute, die zu Ihnen kommen, nehmen Sie da ein neues Interesse am Dokumentarfilm wahr?
Ja und nein. Also es gibt ein ganz großes Interesse, wenn man Dokumentarfilme zeigt, so wie wir das machen, in Form eines Festivals. Meine These dazu, ein Film, egal welcher Film es ist, im regulären Filmprogramm findet, sagen wir mal, 100 Zuschauer. Ein Film, den wir im Kontext vom Dokumentarfilmfest zeigen, der hat 400 Zuschauer. Der Dokumentarfilm braucht leider, 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 muss ich das sagen, einen Eventcharakter, etwas Besonderes. Am besten der Filmemacher, die Filmemacherin ist anwesend, es gibt eine Diskussion. Und ganz wichtig, es gibt eine gezielte Werbung im Vorhinein. Und dann funktioniert Dokumentarfilm.
Parallel zum Festival läuft ja auch die Ausstellung Monitoring, in der werden dreidimensionale Medieninstallationen gezeigt. Welche Bezüge sind da? Welche Bezüge sehen Sie zwischen Videokunst und Dokumentarfilm?
Also wir haben seit 20 Jahren das Konzept, dass wir sozusagen das Dokumentarische nicht nur auf der Leinwand zeigen, sondern dem Dokumentarischen auch den Raum geben. Und es gibt ganz viele Filmemacher und Filmemacherinnen natürlich, die Installationen machen. Das heißt, es können auch mal Arbeiten sein, die auf drei Leinwänden gleichzeitig zu sehen sind. Es können aber auch Arbeiten sein, die in die Tiefe gehen, die sozusagen einen ganzen Raum benötigen, wo man vielleicht auch Archivmaterialien hat, die man nachlesen kann, wo man als Betrachter rein und rausgehen kann. Und ich sehe das als Erweiterung sozusagen des kinematografischen Raums an, dass man nicht nur die Leinwand braucht, sondern dass man sozusagen das Ganze drumherum hat. Und das findet auch ein großes Interesse. Also diese Ausstellung läuft leider nur 5 Tage. Wir haben kein Geld, das zu prolongieren. Und diesen 5 Tagen sind schon 2000 Menschen, die das gesehen haben werden.
Das Thema Geld ist ja ein recht entscheidendes. Sie sind ein Festival und das große Problem von Festivalmachern ist ja immer wieder die Finanzierung.
Ja.
Und wahrscheinlich heißt es auch, dass es eben nur mit dem Engagement von ganz, ganz vielen begeisterten Leuten funktioniert, die sich da einfach einsetzen und dafür aber kein Geld sehen wollen.
Das versuchen wir eigentlich zu verhindern. Also es gibt hier wahnsinnig viele Menschen. Insgesamt sind 202 Personen an dem Kasseler Dogfest beteiligt. In den verschiedensten Funktionen und wir versuchen, dass jeder ein Honorar bekommt, sei es auch nur symbolisch manchmal. Das geht aber nur, wenn man Leidenschaft, Hingabe und Liebe einfach zum Film mitbringt, dann ist man bereit, auch für kleines Geld hier etwas zu machen, um das Kasseler Dogfest auf die Beine zu stellen.
Gerhard Wissner war das Leiter des Kasseler Dokumentar- und Videofests. Das Fest geht noch bis zum Sonntag. In Frankfurt läuft zeitgleich ein Festival, das das Publikum Jahr für Jahr wieder nach Indien entführt. Das New Generations Independent Indian Film Festival. Seit inzwischen 10 Jahren präsentieren die Organisatoren aktuelle indische Spielfilme, Dokumentar- und Kurzfilme, die ein ganz anderes Bild von Indien zeichnen als die knatschbunten Bollywood-Produktionen. Sigrid Pfeffer gibt einen Einblick.
Mahadev.
Konsadev.
Vasudev.
Im Spielfilm Love and Shukla geht es um ein frisch verheiratetes Ehepaar, das keine Gelegenheit für Nähe und Intimität finden kann. Das Paar lebt, wie viele indische Paare, mit den Eltern des Ehemanns in extrem beengten Wohnverhältnissen. Petra Klaus und Bino Joseph haben vor 10 Jahren zum ersten Mal das New Generations Film Festival in Frankfurt präsentiert und damit Pionierarbeit geleistet. Denn es war hierzulande das erste Festival, das explizit unabhängige Filme abseits der bunten Glitzerwelt des oft realitätsfernen Bollywood-Kinos gezeigt hat. Petra Klaus, Organisatorin und Festivalleiterin.
Am Anfang waren die Independent-Filme kaum bekannt. Mittlerweile haben sie den Status eines eigenständigen, weltweit anerkannten Genres. Das liegt daran, dass sie einmal eine internationale Filmsprache haben, aber doch lokal indische Themen verhandeln und häufig diese wieder verlängern in einem weltweiten Blick.
Und mit dem Blick auf die rasanten Veränderungen in der indischen Gesellschaft zwischen Tradition und Moderne, auf unterschiedliche Milieus in den Megastädten und auf dem Land.
बाजी प्रभू देशपांडेंची सांगितलेली गोष्ट आठवते तुम्ही माझे मावळे आहात आणि आपल्याला आपल्या शाळेचा गड राखायचा आहे.
Im Film Ubuntu geht es um eine kleine Dorfschule, die geschlossen werden soll. Die Kinder versuchen mit der Unterstützung ihres Lehrers, das zu verhindern und können tatsächlich erreichen, dass ihre Schule erhalten bleibt. Die indischen Independent-Filme behandeln häufig soziale Themen, schauen aber auch auf die kleinen Dinge des Alltags. Horns of Kolkata zeigt eine Werkstatt für Hupen, die für den typischen Sound einer indischen Stadt unverzichtbar sind. Dies ist einer der 10 Kurzfilme, alles Deutschland-Premieren, die unter dem Motto Shortfilmwalla gezeigt werden.
Music was my medicine. It just blew up so quickly. I lived through a war, came as a refugee, that is now a pop star. What are the goalposts?
What do I do?
Ein besonderes Highlight ist der Film Matangi Maya MIA, der als Vorpremiere vor dem regulären Kinostart zu sehen ist. Petra Klaus.
Das ist ein Dokumentarfilm über die sri-lankisch-britische Künstlerin und Musikerin M.I.A., die ja sehr kontrovers diskutiert wird, die sich auch sehr engagiert. Und der Film zeigt ihren Weg vom Flüchtlingslager zum international anerkannten Popstar.
Am Sonntag beginnt das Festival mit einer Hommage an die Chaiwalas. Das sind die Menschen, die im ganzen Land, überall und rund um die Uhr den Chai, das indische Nationalgetränk, zubereiten.
Der Film Masala Chai hat einen besonderen Filmkomponisten, nämlich Max Kluth, den Gitarristen und Jazzmusiker aus Frankfurt. Er wird auch am Sonntagnachmittag ein Tea-Time-Konzert geben, zusammen mit einem Tabla-Spieler.
Sigrid Pfeffer über das New Generations Independent Indian Film Festival im Frankfurter Kino Orpheus Erben. Dort sind von Freitag bis Sonntag Filme aus Indien zu sehen. Außerdem gibt es Musik und eine Ausstellung. Auch jenseits von Festivals laufen in den Kinos wieder neue Filme an. Diese Woche unter anderem Juliet Naked. Der Film basiert auf einem Roman des britischen Schriftstellers Nick Hornby, eine Komödie über einen übertriebenen Fall von Fankult. Wobei sich der Kult irgendwann gegen den Fan richtet.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Tucker Crow, eine der verkanntesten Figuren des Alternative Rock, wurde seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Duncan ist Professor für Filmwissenschaft und besessen von dem Sänger Tucker Crow. Wie ein Kind vergöttert er den amerikanischen Rocker und pflegt dessen Fan-Webseite seit Jahren. Und das, obwohl Tucker Crow nur ein einziges Album veröffentlicht hat und dann aus der Musikszene verschwand. Seitdem kursieren Gerüchte, die Verschwörungstheoretiker blass aussehen lassen.
Mein Bedarf an Tucker Crow ist für die nächsten 20 Jahre gedeckt.
Kein Wunder ist Duncans Freundin Annie schwer genervt von der Besessenheit ihres Freundes, zumal die Beziehung schon lange leidet. Eines Tages bekommt Duncan ein Demo-Tape einer verschollen geglaubten Aufnahme von Tucker Crow und ist völlig aus dem Häuschen. Annie verfasst daraufhin einen Verriss auf Duncans Fanseite und bekommt prompt Zustimmung in einer Mail. Eine Antwort von Tucker Crow höchstpersönlich.
Die Schauspieler.
Rose Byrne spielt die gutmütig bodenständige Annie. Bekannt wurde die Australierin mit romantischen Komödien wie Brautalarm oder Männertrip. Hier bezaubert sie als eine Frau, die seit vielen Jahren im Leben feststeckt und unter ihren Möglichkeiten arbeitet. Eine tolle, überzeugende Leistung. An ihrer Seite Ethan Hawke und Chris O'Dowd in der Rolle zweier Männer, die nie wirklich erwachsen geworden sind und ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Hawke gehört zu den interessanten US-Arthouse-Schauspielern und wurde mit Kultfilmen wie Gattaca und Boyhood berühmt. Der Ire Chris O'Dowd ist trotz seiner vielen Komödien nicht ganz so bekannt in Deutschland. Hier in Juliet Naked verkörpert er die Karikatur eines Fans. Dabei dreht er etwas zu sehr auf.
Der Regisseur.
Jesse Peretz ist ein Allround-Talent. Angefangen hat der Amerikaner als Gitarrist in der Rockband Lemonheads. Dann begann er Musikvideos zu drehen und schließlich traute er sich an einen Spielfilm. Peretz mag Komödien und daran arbeitet er sich ab. Mit Erfolg. Großem Erfolg. Das Fernsehen entdeckte ihn daraufhin und heuerte ihn an für Comedy-Shows wie Girls, Nurse Jackie oder New Girl. Juliet Naked basiert auf dem gleichnamigen Roman des Briten Nick Hornby und Peretz gelingt eine gut ausbalancierte Mischung aus skurrilem Witz, treffsicheren Dialogen und schrägen Charakteren. Allerdings bleibt er sehr konventionell in der Umsetzung.
Sehenswert?
Juliet Naked ist ein Feel-Good-Movie, allerdings mit der Patina der 90er Jahre. Warmherzig, amüsant, aber auch ein bisschen angestaubt. Das liegt nicht an der herausragenden Australierin Rose Byrne, die den Film sehenswert macht, sondern daran, dass Regisseur Jesse Peretz mit dem übermäßig besessenen Musikfan in der Rolle des sonst so witzigen Schauspielers Chris O'Dowd eine Karikatur schafft. Die hätte es nicht gebraucht. Allerdings gibt es viele sehr witzige Szenen und die Dialoge sind messerscharf. Da macht sich Peretz Soap-Erfahrung bezahlt. Insgesamt ist Juliet Naked ein leiser, schöner, romantischer Film.
HR Info, der Filmcheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Jan Tussing über Juliet Naked. Der Film kommt diese Woche in die Kinos. So viele Filme. Wer sich lieber ein nicht bewegtes Bild ansehen und eventuell davon bewegen lassen möchte, könnte unserem Kulturtipp folgen. Der kommt in dieser Woche von Tim Plegge, Ballettdirektor am Hessischen Staatsballett in Wiesbaden und Darmstadt. Er empfiehlt die Ausstellung Piet Mondrian – Natur und Konstruktion im Museum Wiesbaden.
HR Info. Kulturtipp.
Man kennt Piet Mondrian ja als Vertreter der abstrakten geometrischen Kunst. Was man aber vielleicht noch nicht so kennt, ist die Geschichte, seine Anfänge, wo er im Prinzip gestartet hat mit seiner Kunst. Und diesen Weg zeichnet die Ausstellung eigentlich ganz schön nach. Man sieht die ganz frühen Kohlezeichnungen. Danach gibt es typische holländische Landschaftsbilder, kann man fast sagen, mit Windmühlen, Kühen, Weideflächen, all dem, was man so als typisch holländisch vielleicht bezeichnen würde. Und man sieht von da aus, wie er in relativ starken Schritten dann immer abstrakter wurde, immer flächiger im Prinzip ausgehend von dieser Naturmalerei im Prinzip. Und am Schluss gibt es einen Ausblick auf die auf Piet Mondrian folgende Künstlergeneration, die sich seinem abstrakten Weg im Prinzip angeschlossen hat. Und somit rundet es das Ganze ganz schön ab. Ich kann Ihnen wirklich nur ans Herz legen, hier nach Wiesbaden zu kommen, ins Museum noch bis zum 17. Februar 2019.
Das war der Kulturtipp von Tim Plegge, Ballettdirektor am Hessischen Staatsballett. Er empfiehlt einen Besuch von Piet Mondrian, Natur und Konstruktion im Museum Wiesbaden. Die Ausstellung läuft noch bis zum 17. Februar. Und jetzt doch noch mehr bewegte Bilder. Es geht um Videos, kurz, unterhaltsam und lehrreich. Das ist das Konzept von Nusaya Yassin. Er ist arabischer Israeli und einer der erfolgreichsten Videoblogger der Welt. Auf Facebook erreicht er mit seinem Blog Nas Daily fast 10 Millionen Nutzer. Sein Konzept heißt eine Geschichte am Tag, die genau eine Minute lang ist. Mehr als 900 Folgen hat er schon online gestellt. Benjamin Hammer stellt den Blogger vor.
I don't drink cup.
Folge 921 von Nas Daily. Der Blogger Nas berichtet aus Albanien. Es geht um Kaffee. Angeblich gibt es in dem Land, gemessen an der Bevölkerung, so viele Cafés wie in keinem anderen Land.
But this is the country with the highest number of coffee shops per capita in the world.
Fast 9 Millionen Facebook-Nutzer haben sich das Video angeschaut. Eine Zahl, von der die meisten Videoblogger nur träumen können. Nas, der Mann hinter dem Video, stellt seit fast 3 Jahren jeden Tag ein neues Video online. Immer eine Minute lang und alle Videos enden mit dem gleichen Spruch. Das ist eine Minute. Bis morgen.
That's 1 minute. See you tomorrow.
Nas heißt eigentlich Nusaya Yassin. Der arabische Israeli ist Ende 20 und stammt aus einer Kleinstadt im Norden von Israel. Nach einem Studium an der US-Elite-Uni Harvard wurde er Videoblogger. Dafür reist er fast das ganze Jahr lang um die Welt. Seine Themen sollen möglichst viele Leute interessieren. Nach etwas mehr als einer Minute ist Schluss.
If I make a video that is 10 minutes long, you're not gonna watch it.
Wenn ich ein Video mache, das 10 Minuten lang ist, dann wirst du dir das nicht anschauen. Du hast einfach nicht genug Zeit dafür. Deshalb habe ich mich für einen klaren Schnitt entschieden. Eine Minute. Das ist kurz genug, damit es sich Mark Zuckerberg von Facebook anschaut und kurz genug für einen 15-jährigen Jugendlichen. Etwa 20% der Israelis sind Araber. Nusaya Yassin ist einer davon. In seinen Videos geht es auch um den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Der Videoblogger will ausgeglichen berichten. Wenn ich mich für eine Seite entscheide, dann irre ich mich schon. Jede einseitige Person in dieser Debatte macht einen Fehler. Ich glaube nicht, dass Israel immer recht hat und ich glaube nicht, dass Palästina immer recht hat. Meine Videos sollen für eine Mentalität stehen, dass dein Leben sehr viel wichtiger ist als ein Stück Land. Seine Einnahmen sind enorm. Im letzten Monat habe er 80.000 US-Dollar verdient, sagte er in einem Video.
Last month I made a total of $80,000.
Nusaya Yassin hat die letzten 940 Tage durchgearbeitet und jeden Tag ein neues Video online gestellt. In etwa 60 Tagen soll Schluss sein mit Nas Daily nach 1.000 Folgen. Dann werde er sein Leben zurückkriegen, sagt der Blogger.
That's 1 minute. See you tomorrow.
Also noch schnell reinklicken bei Nas Daily und sich eine Minute lang unterhalten lassen. Benjamin Hammer hat den Blogger Nusaya Yassin vorgestellt. Das war die Kulturlust. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.